HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Heute bei mir im HR3-Studio Professor Dietrich Grönemeyer, Mediziner und Bestseller-Autor und, was ich ja viel besser finde, Ehrenbürger des Ruhrgebiets. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, eine Auszeichnung, die Sie fast schon vergessen haben, oder? Warum lachen Sie jetzt?
Ja, das ist die Lieblingsauszeichnung, muss ich schon sagen, weil ich fühle mich aus dem Ruhrgebiet kommen, das ist meine Heimat, und ansonsten bin ich in der ganzen Welt unterwegs. Und da muss ich immer wieder zurück.
Genau, in die Welt tauchen wir heute ein, in die große, denn Sie sind viel gereist und haben uns ein neues Buch mitgebracht. Auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Heilkunst ist der Untertitel, Übertitel Weltmedizin. Das kann man natürlich nicht Weltmedizin erobern vom Ruhrgebiet aus. Dort passiert auch Weltmedizin, aber das ist der aktuelle Buchtitel. Wenn Sie als Mediziner zu Hause sind, Sonntagmorgen, viele HR3-Hörer frühstücken jetzt, sind Sie jemand, der sich gesund ernährt?
Ich bemühe mich drum. Ich esse sehr wenig Fleisch und viel Obst und Gemüse, aber ich nasche auch gerne, manchmal auch zu gerne ein bisschen. Mir hat eine 110-Jährige gesagt, das ist das Geheimnis, nach 50, um uralt zu werden, sei
ich werde
jeden Tag ein Stück Kuchen.
war das ein ganz langer Artikel und Sie haben sich nur diesen Satz rausgenommen? Gehe vorher wandern oder laufen, was Sie auch ganz gerne machen.
Ja, das mache ich auch
gerne.
Gehört
das zum Sonntagsprogramm dazu?
Also ich wandere absolut gerne, sowohl in Wäldern, ich lebe auch im Wald oder am Wald, in den Wiesen, in den schönen Wiesen des Ruhrgebiets. Ja, die sind da, es glaubt ja kein Mensch. Alle denken, es sei grau und schwarz. Nein, es gibt so wunderbare grüne Flächen hin zum Bergischen Land, wo ich lebe, oder hoch zum Münsterland. Es ist ein Traum.
Nee, es gibt wunderschöne Ecken wirklich im Ruhrgebiet. Ich habe viele Freunde, die dort beruflich jetzt mittlerweile verwurzelt sind. Und ich bin jedes Mal völlig platt. Sie sind jemand, der die Natur braucht als Ausgleich zum Beruf und Familienmensch. Sind Sie auch?
Also ich brauche die Natur. Ich bin auch mal in Bergen auf einheimischen Strecken, die ich kannte, im Canyon in Spanien abgestürzt, 10 Meter, und zudem genieße ich das Leben und rieche mich sicherlich nicht so auf wie andere vielleicht über Kleinigkeiten.
Das ist ja unglaublich.
Ja, das ist unglaublich. Und das ist, ich kannte die Strecke, wir waren in einer kleinen Gruppe und ich bin eigentlich nur so ich glaube, es war eine Ginsterkatze da auf Mallorca ausgewichen, habe nach links getreten und bin dann voll runtergerast in diesem Canyon, in Torrente. Und dabei schoss mir durch den Kopf, es war so schön hier und jetzt ist alles vorbei. Und dann war ich unten doch noch lebend und Hüfte war raus, Knie verdreht, Fuß verdreht, aber ich lebe noch und darüber bin ich glücklich, jede Sekunde, auch in diesem Moment.
Aber irre, dass man noch was denkt in dem Moment, während man stürzt, ja? Also man hat ja eigentlich wahrscheinlich gar kein Zeitgefühl mehr. Mir ist das neulich mit dem Fahrrad passiert, wo mich ein Autofahrer geschnitten hat und ich flog so im hohen Bogen auf die Kreuzung, mich überholte mein Rucksack. Und dabei habe ich auch noch gedacht, schade, du warst gerade beim Zahnarzt und das Neue im Land sitzt jetzt so schön.
Du denkst ja...
Völlig absurd.
Völlig kreuz und quer. Kreuz und quer, aber ich habe wirklich vermutlich schießt das dann vielen durch den Kopf, die in der letzten Sekunde dann es vielleicht doch nicht überleben und sagen, verdammt.
Ja, man hat ja auch nochmal, während man fliegt und denkt, es war bis hierhin eigentlich ganz schön.
Ich bin nicht so dankbar, weil bei allen Dramatiken in dieser Welt und bei allen auch wirklich höchst unangenehmen Situationen, die wir gerade heute erleben, ist es so wichtig, dankbar zu sein, dass man leben darf. Und ich glaube, aus diesem Gefühl heraus kann man dann auch wieder mit allen Menschen gemeinsam gestalten, weil wir sind ja alle gleich und jeder einzigartig, aber wir sind ja auch gleich. Und das habe ich seitdem so intensiv in mir. Das trägt mich.
Das strahlen Sie auf jeden Fall aus. Heute an diesem Sonntag, wo Sie mir gegenüber sitzen. Wir steigen gleich ein in Ihr neues Buch Weltmedizin. Herzlich willkommen, Professor Dr. Dietrich Grönemeyer. Schön, dass Sie da sind. Jeder von uns, liebe HR3-Hörer, hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, kennt das ja. Lange, lange Zeit im Wartezimmer. Nur kurz ist man dann tatsächlich beim Arzt. Wir haben uns heute eine Sprechstunde gegönnt mit Professor Dietrich Grönemeyer, Deutschlands populärsten Mediziner, der natürlich sehr, sehr dem Menschen zugewandt ist. Das ist auch Ziel Ihrer Arbeit immer wieder. Mensch bleiben, eine liebevolle, eine menschenzugewandte Medizin tatsächlich zu praktizieren. Wenn wir uns an unsere ersten Erfahrungen beim Arzt erinnern, ist Ihre nicht so positiv gewesen, ne? Wir gehen mal in den HNO-Bereich. Der kleine Dietrich.
Katastrophe. Mein Großvater war ja HNO-Arzt, mein Onkel, also sein Sohn, auch der andere Lungenfacharzt, die nächste Internistin und die vierte meiner Geschwister, meiner Mutter, war ja anthroposophische, naturerkundliche Ärztin. Und so ging immer der Streit zwischen Antibiotika und Globuli hin und her. Und ich dazwischen, als kleiner Junge, der ständig Mandelentzündung, Mittelohrentzündung hatte, teilweise nichts mehr gehört hat und immer wieder Bronchitiden hatte. Und dann ging es immer darum, was machen wir jetzt?
Was machen
Antibiotika
wir
die eine, der nächste hat gesagt, es muss ja erstmal richtig untersucht werden. Und dann kamen die mit diesen Ohrguckern und diesem Pustebälgen, mit dem man die Tuben wieder aufdrückte. Ja. Einmal tief Luft holen oder A sagen und dann bup. Das hat wehgetan. Und vor allen Dingen die Spritzen, diese Spritzen, die nicht geschliffen waren. Und dann als kleines Kind mit diesen kleinen Arterien und Venen. Und aus den Venen dann irgendwo die Suche nach der Vene bei einem 3-, 4-, 5-jährigen Kind. Eine Katastrophe.
Es hat und so mit noch stumpferen Kanülen, muss man auch sagen, ne?
Ja, die wurden ja noch geschliffen.
Autsch.
Die wurden ja geschliffen per Hand und dann sterilisiert. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Selbst der Friseur zur damaligen Zeit tat weh, weil die Schere nicht scharf genug waren. Und haben die uns teilweise, wir mussten immer ganz kurze Haare tragen, die Haare rausgerissen. Das war grauenhaft.
Sie umarmen sich gerade. Ich nehme sie gleich mal in den Arm, Professor Grönemeyer. Ja, aber ist das diese ist Erfahrung ein Motor gewesen zu sagen, ich ergreife eben auch den Beruf? Hätte ja auch genau zum Gegenteil dann führen können.
Nein, ich hatte Angst vor dem Arzt, ich wollte es nicht. Ich bin auch später als Jugendlicher auch ohnmächtig geworden beim Blutabnehmen und kann jeden verstehen, vor allen Dingen die Männer. Sind ja die Männer die größeren Schisser als
klar, ihr leidet
als
dann
Frauen.
Natürlich.
Wir leiden unendlich und ich auch damals. Und als mir dann, wo ich das ja gar nicht mir gedacht habe, dass es je passiert, aber mir dann auch meine Nasenscheidenwand noch operiert worden ist und mir die da so Tampons reingesteckt haben und ich am nächsten Tag diese Tampons rausrissen, sodass ich dachte, mein ganzes Gehirn kommt hinterher. In dem Moment habe ich gesagt, jetzt bist du Arzt. Da war ich allerdings schon dann 20, 21.
Mit welcher Intention zu sagen, ich werde Arzt?
Es anders zu machen. Also mitzuhelfen, dass die Medizin eine andere wird. Zeit für den Patienten zu haben, ihm zu erklären. Man kann mir jemandem erklären, dass es wehtut und sich dann auch darum bemühen, dass es nicht wehtut. Oder sagen, pass auf, ich muss jetzt dieses und jedes machen, damit man einfach ein Stück weit weiß, was auf einen zukommt. Aber ganz häufig ist es auch heute noch in der Medizin, dass derjenige auf der anderen Seite, der Patient, die Patientin gar nicht verstehen, was da passiert. Bis hin, dass einem erklärt wird, was sind das eigentlich für Medikamente, die du da nehmen musst? Was sind die Nebenwirkungen? Wie musst du dich vielleicht verhalten, wenn das und das als Nebenwirkung auftritt und so weiter? Das passiert ja alles nicht. Und das habe ich als Kind erfahren, das habe ich als Jugendlicher erfahren, als junger Erwachsener und heute leider immer noch. Und ich habe mich auf den Weg gemacht und habe gesagt, sowohl die Operationstechnik könnte eine andere werden. Ich wusste damals ja noch nicht wie, aber ich wusste, dass ich das will. Und ich wusste auch, dass ich mir Zeit nehmen möchte für den Patienten. Und das fordere ich heute ein, aber ich mache es auch selbst.
Genau, das muss man nämlich nochmal sagen. Es gibt ja diesen Wunsch auf beiden Seiten. Auf Seiten der Mediziner, mehr Zeit zu haben für den Patienten, auch von Seiten des Personals, aber eben auch von Seiten der Patienten natürlich. Hör mir zu, erklär mir etwas, erklären Sie mir etwas. Also es gibt eine große Lücke. Und wir beide versuchen an diesem Sonntagmorgen kleine Brücken zu bauen, so wie Sie arbeiten beim Thema Weltmedizin und auch in Ihrem Arbeitsalltag, um tatsächlich zu sagen, kann es denn wirklich gelingen, das, wonach wir uns alle sehen, ein Miteinander zwischen Arzt und Patient. Ich freue mich, dass Sie heute da sind und hoffe, Sie fühlen sich wohl.
Ich fühle mich wohl und Arzt und Patient auf Augenhöhe.
Und
darum
ich
geht's.
Verspreche, ich lege keine Kanülen. Sagt man das, Kanülen ja, legen oder ja, stecken?
Ja, eine Infusion anlegen. Nein.
Nur verbal. Mein Gast heute an diesem Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk ist Professor Dietrich Grönemeyer, ein Experte für die Mikrotherapie, jemand, der versucht, in seinem medizinischen Alltag Mensch, Patient und Arzt auf Augenhöhe zu sehen, dass man sich so begegnet, aber eben auch Bestsellerautor. Ein neues Buch ist raus, es heißt Weltmedizin, darüber wollen wir heute reden. Sie haben selbst gesagt, als Erfahrung in Ihrer Kindheit, es gab die Angehörigen, die die traditionelle, die Medizin des Antibiotikums, was ja auch eine wunderbare Errungenschaft ist, gefördert haben. Auf der anderen Seite die professionell ausgebildete Verwandtschaft, die gesagt hat, nein, es gibt eben auch die Heilkunde, die auch helfen kann. Dieses Wissen, zwischen dem pendeln wir beide ja eben auch immer wieder als Patienten. Gibt es da eigentlich ein Miteinander, ein sich Handreichen von beiden Formen mittlerweile?
Also es gibt Ansätze. Es gibt Ansätze, vielleicht in anderen Ländern ausgeprägter als bei uns. Guckt man nach Indien, da gibt es Universitäten, in denen wird Ayurveda gelehrt. Dort wird Umami auch gelernt, also arabisch-griechische Medizin, auch in Pakistan, aber auch in China. Also traditionelle Heilweisen der Chinesen und die Schulmedizin sind da ja sehr früh zusammengewachsen. Bei uns hier in der westlichen Welt gibt es vorsichtige Anfänge. Und eher wird das Naturheilkundliche genutzt, um Patienten eher zu binden oder auch Angebote zu machen, die anders sind als die der Schulmedizin.
An welche denken Sie jetzt?
Ja, ich denke an diejenigen, die einfach am Wochenendkurs, was weiß ich, Akupunktur gelernt haben oder irgendwelche Kräuter sich aus dem Internet runtergesucht haben und die dann verschreiben. Ich meine nicht diejenigen, die wirklich profunde ausgebildet sind, und die gibt es ja. Es gibt ja die NaturheilkundlerInnen in der Ärzteschaft. Es gibt die Naturheilkundler, die jahrelang als Heilpraktiker sich haben ausbilden lassen. Aber es gibt einen riesigen Vorbehalt von körperorientierten Medizinern, körperorientierten Ärzten und den Therapeuten der psychischen Disziplinen und der psychosomatischen oder psychosozialen Medizin wechselseitig. Es gibt Vorbehalte zwischen den Schulmedizinern und Naturkundlern auch wieder wechselseitig. Mhm. Und jeder sagt und behauptet von sich oder viele dieser Gruppen, da sind die Scharlatane, und die anderen sagen, da sind die Vertreter der Pharmaindustrie. Es gibt viel zu wenig das Gemeinsame, was ja beide Seiten eigentlich motiviert, ärztlich tätig zu sein oder therapeutisch tätig zu sein. Und darum geht es mir auch in meinem Buch, darum geht es mir ja schon seit Jahrzehnten, einfach da die Brücke zu bauen und sagt, meine Güte, wir wollen doch eins. Wir wollen dem Patienten zur Seite stehen als Heilende. Wobei ganz viel Selbstheilung hier am Patienten selbst liegt. Deswegen sage ich ja, es muss eine Medizin auf Augenhöhe mit dem Patienten, mit der Patientin sein. Und auf der anderen Seite kommen wir aus dem großen Ursprungsbecken der traditionellen Heilweisen. Ja, das Aspirin von heute war damals schon bei den Ägyptern, schon bei den Sumerern die Weidenrinde. Also das ist nichts Neues, es sind nur modernere Verfahren, die es geschafft haben, einfach standardisierte Konzentrationen herzustellen.
Auf dieses uralte Wissen würde ich gleich gerne nochmal eingehen. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Wenn Sie beschreiben, beide Seiten zeigen gerne mit dem Zeigefinger auf sich und sagen, die machen das falsch, die machen das falsch. Der Kern ist aber der gleiche. Wann läuft denn etwas falsch? Ist das schon in der Medizinausbildung, dass man schon im Studium, ich sage es jetzt als Laie, Kurse in Empathie, in Gesprächsführung mit Patienten, im gegenseitigen Vermitteln von Wissen, das könnte man doch schon in der Ausbildung, im Studium sehr viel stärker anlegen. Warum passiert das nicht?
Also man könnte es im Arztstudium viel stärker anlegen. Man könnte auch nicht nur die Geschichte der Medizin lehren, sondern auch die alten Heilweisen in sich und an sich, auch in den Anwendungen lehren. Ja, und dann nach dem Motto, was ich ja seit langer Zeit propagiere, von leicht nach schwer behandeln, fang an mit den Hausmitteln, dann mit naturheilkundlichen Möglichkeiten der verschiedensten Arzt, und dann kommt auch die Schulmedizin oder kombiniere sogar beides, und dann kommt auch die invasiveren Sachen, die Operationen, die Transplantationen der Katheter und so weiter. Das kann man wunderbar Zusammenführung.
Wenn man einen Termin bekommt.
Ja, nein, man kann das auch wunderbar zusammenführen, erstmal in der Ausbildung. Man kann auch in den Ausbildungen der Naturheilkundler, die jetzt keine Ärzte sind, sondern als Heilpraktiker beispielsweise 3 Jahre machen, eigentlich eine systematische Grundlage in der Medizin. Das könnten
und
sogar
das
wir machen als Ärzte.
Und
das findet einfach nicht statt.
Und macht Sie das wütend?
Ja, macht mich wütend. Weil ich finde, für uns als Patienten, wir fallen immer ins Loch. Ja, nach 18 Sekunden, wenn wir beim Arzt sind, werden wir unterbrochen. Wenn wir ihm erzählen wollen, was jetzt unser Leiden ist, wird nicht zugehört. Und nach 2 Minuten sind wir in der Regel statistisch gesehen wieder vor der Tür. Und dann kommen die ganzen technischen Leistungen, kommt das Rezept, dann stehe ich draußen.
Und dann steht man in der Apotheke und kann die Schrift des Arztes nicht mehr lesen.
Ja, dann kann man die Schrift nicht lesen. Dann steht dort eigentlich der Partner. Denn auch Arzt und Apotheker sind Partner, und ich verstehe den Arzt und Apotheker auch als Partner. Wir sind eigentlich eine Triangel, ja, der Therapeut, der Arzt, der Patient, der Apotheker und Apothekerin. Das ist eine Triangel. So, die wird aber nicht begriffen, die wird auch nicht gelebt. Ich war gestern in einer Apotheke, und da war eine Apothekerin, die hatte einer Patientin, einer älteren Dame, so fantastisch freundlich erklärt, was sie da für ein Medikament hat, was der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Angebot ist. Toll.
Aber dann müssen wir doch gleich nochmal auf die Kernfrage kommen. Was macht denn dann, wenn die Ausbildung gut gelaufen ist, einen guten Arzt aus? Und wie kann man neu ansetzen in Sachen Weltmedizin? Ja, kurze Pause, dann sind wir wieder da. Hier im HR3 Sonntagstalk mit Professor Grönemeyer und Schwester Bärbel Schäfer. Das neue Buch heißt Weltmedizin im Untertitel Auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Heilkunst. Und wir haben es eben schon angesprochen hier im HR3 Sonntagstalk mit unserem heutigen Sonntagsgast, dem Ehrenbürger des Ruhrgebietes, Professor Dietrich Grönemeyer, dass wir feststellen, es bleibt, ich nenne es jetzt mal kurz zusammengefasst, oft die Verlassenheit, ein bisschen die Einsamkeit eines Patienten, wenn er aus der Sprechstunde wieder herauskommt. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Schnell durchgeschleust wurde, aber das, was er sucht, Informationen, Nähe, ernst genommen werden, oft nicht findet. Es gibt natürlich immer die Beispiele von Ärzten, wo das passiert. Auf welche Reise haben Sie sich mit diesem Buch begeben? Was war der Ansatz?
Mein Ansatz war eigentlich von Anfang meines Medizinstudiums der, das, was vergessen war und ist, zu lernen, zu erfahren. Ich habe von meinem Medizinstudium auch Sinologie studiert, also chinesische Kultur und Geschichte in Bochum und die Sprache angefangen zu lernen. Habe dann aber einen Studienplatz in Medizin dann angefangen.
Sie sind auch nicht Pastor.
Auch nicht Pastor geworden, ja, das war davor auch ein großer Wunsch, genau. Und dann habe ich
nicht unter den Teppich fallen lassen. Das stimmt.
Und dann habe ich eigentlich auf all meinen Reisen schon als Student und später als junger Arzt, Wissenschaftler bis heute eigentlich immer dort, wo ich war in der Welt. Und ich bin sehr viel gereist, sehr viel eingeladen worden, auf wissenschaftliche Kongresse, sehr viel privat ja auch unterwegs gewesen. Eigentlich immer gesehen, dass ich in den Ländern, sei es in Indien, sei es in China, sei es in Brasilien, Hawaii, wo ich auch immer war, zu gucken, finde ich da jemanden? Das allererste war zum Beispiel in Frankreich. Ich wollte Akupunkturnadeln haben. Die ist damals, als ich 74 angefangen hatte in der Medizin, gab es keine Akupunkturnadeln, aber ich wollte einfach Akupunktur lernen und bin dann nach Frankreich gefahren, weil das dort viel verbreiteter war. Die hatten viel Einfluss auch in der Verbindung mit Vietnam. Und von daher habe ich da alle meine Nadeln gefunden, habe ich französische Ärzte gefunden, von denen habe ich dann Ohrakupunktur gelernt. Und so ging das dann weiter.
Sie wollen wissen und Sie wollen mehr wissen. Und Sie tragen ja in dieses Buch der Weltmedizin auch traditionelles Wissen, was eigentlich vorhanden ist, aber auf jeden Fall für uns hier im westlichen Raum schon längst verschüttet.
Ja, es ist verloren gegangen. Selbst unsere eigene Kultur ist verloren gegangen. Also das, was in der griechischen Medizin entdeckt worden ist. Das einzige Wichtige, was wir alle kennen, ist der Hippokratische Eid, von dem ja alle glauben, dass wir den sprechen am Ende unseres Studiums. Das machen wir bloß nicht. Und viele kennen ihn auch gar nicht wirklich. Aber das ist was Wunderbares, was man eigentlich auf die ganze Welt anwenden könnte. Denn wir sind für jeden Menschen da, unabhängig von seiner Kultur, von seiner Hautfarbe, von seiner Religion, von seinem Geschlecht. Wir sind für alle da und offen und behandeln auch alle gleichwertig. Und diese Haltung, die habe ich in mir verinnerlicht. Und ich glaube, wenn man mal den Hippokratischen Eid auch als Nichtarzt oder Ärztin lesen würde, als ganz unbewanderter Mensch, wir könnten ihn auf die ganze Welt legen. Und das treibt mich auch an. Und das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, dass wir diese 4- oder 5-Elementen-Lehre, die die Chinesen haben, die Ayurveden haben, die Tibeter haben, dass wir das auch in der griechischen Medizin haben. Denn daher kommt es ja. Und die haben sich irgendwann vor Jahrtausenden auch in sich verwoben und daraus sind eigene Behandlungssysteme entstanden. Und das beschreibe ich auch in diesem Buch. Und jeder hat auf seine Art, jede Kultur auch eine ganz besondere Form der Medizin wieder gefunden. Und davon können wir so viel lernen. Und ja,
dann lassen wir
zurück
uns doch
in die Zukunft
mal
gehen.
Ja, genau. Dann lassen wir uns doch gleich mal ein bisschen einsteigen. Ich würde noch mal gerne gleich anfangen, nach einer kurzen Pause, über diese europäische, wie Sie es gerade sagen, Medizingeschichte. Dort gibt es ja auch Praktiken, wenn ich jetzt an das Kneipen denke. Genau. Ja, also jetzt nicht Kneipen, wir gehen beide ein trinken und haben beide einen schönen Abend, sondern wir ziehen die Schuhe aus und laufen durch.
Ja,
kann auch ganz schön sein. Aber Sie wissen schon, was ich meine mit Kneipen. All diese Dinge, darauf steigen wir dann ein und dann begeben wir uns in die Welt, okay?
Okay.
Folgen Sie mir?
Jo.
Gut. Dann steigen wir nochmal ein hier in unserer Sprechstunde am Sonntagmorgen bei HR3, der Sonntagstalk mit Professor Dietrich Grönemeyer. Wir beschäftigen uns heute mit der Weltmedizin. Dazu gehört natürlich, dass man über den eigenen Tellerrand ein bisschen hinausschaut, dass wir Erfahrungen, die in der Welt an ganz unterschiedlichen Orten schon vorhanden sind, auch für unseren medizinischen Alltag nutzen, Praktiken. Wir fangen jetzt erstmal an im westlichen Raum, wir fangen an in Europa. Gutes altes Hausmittel. Jetzt ist Grippezeit. Wir sind beide zum Glück noch nicht betroffen. Bestes Mittel gegen Grippe? Was ist
also
schon
um
vor?
Das Immunsystem zu stärken, Zystus in jeder Form, also Zystrose, 1000 Jahre alt, auch in der europäischen Medizin, wunderbar. In Mallorca findet man sie und so rosa blühend, in Griechenland findet man sie und man kriegt es heute in den Drogeriemärkten und auch in Apotheken als Zystus.
Also wir
Zystus.
Frankfurter müssen nicht extra nach Mallorca fliegen, sondern das gibt
zur
es
zur Vorbeugung. Und vor allen Dingen dann, wenn man einmal einen Halskratzen oder so kriegt oder so ein bisschen Druck im oberen Bereich der Lunge, des Brustbereiches, dann lutsche ich die immer so alle 2-3 Stunden zu einer Kapsel oder macht mir Zystus-Tee. Und wenn der Husten auftritt, Zystus.
Wie schreibt man das?
C-Y-S-T-U-S. Zystus. Gibt es als Pastillen, gibt es als Lutschbonbons, gibt es als Tee. Und gibt es für Kinder sogar als Sirup. Den habe ich mal zusammen mit einer deutschen Firma entwickelt auch, unter anderem.
Okay, meine Jungs wehren sich immer gegen Wadenwickel. Auch ein altes Hausmittel?
Wadenwickel, damit bin ich groß geworden.
Ja.
Schrecklich, wenn das so kalt ist und dann wird es so schön entspannt. Oder Bauchwickel, Brustwickel. Ich sehe nicht noch meinen Vater, wie der mich auf dem Arm getragen hat als Vierjähriger. Und ich hatte so einen Senf-Brustwickel bei meiner Bronchitis.
Das kränkliche Kind.
Ich rieche es noch. Das ist, im Moment. Es war für mich damals so heiß. Das Wadenwickel ist ja kalt, die Brustwickel ist ja warm. Und danach wird man so nochmal abgewaschen. Das ist sehr gut. Oder Thymian-Extrakt, um meine Lungen durchatmen zu lassen. Oder Efeu-Extrakte.
Damit würde ich das auch heute noch machen?
Ja.
Oder wie mache ich heute einen
Brustwickel?
Ja
auch wieder. Nein, das kommt wieder. Der Brustwickel ist einfach eigentlich ganz einfach. Kann man auch als Rückenwickel nutzen beispielsweise. Oder das Wickel für den Unterleib, wenn man Schmerzen hat. Man hat ein Tuch. Darauf legt man ein feuchtes Tuch. Dieses feuchte Tuch ist beispielsweise in eine Senfmehlbad eingetaucht. So ein Teelöffel auf 1 Liter Wasser. Mehr würde ich erstmal nicht nehmen, weil ich habe mir als Erwachsener schon mal die Brustwarzen ein bisschen verbrannt. Deswegen habe ich gemerkt, also man muss aufpassen mit der Dosierung und dann einfach umlegen. Um
also nicht Senf aus der Tube nehmen, so mittelscharfen, den Sie genommen haben, sondern dieses Senfpulver.
Ne, genau. Nicht mittelscharf oder sehr scharf, sondern Senf. Senfkörner gemahlen.
Nicht, dass das der Grund war, warum es am Piercing auf einmal brennt.
Ja, genau.
Spaß für alle H3-Hörer, die ein Brustpiercing haben. Ja. Dazu gehören, darf ich das sagen? Ich auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber.
Nein, gut, schau dich. Aber also solche Dinge habe ich gelernt für mich. Und ich habe aber auch schon, als ich in Ägypten war und mir dort die Legionellen eingefangen habe, doppelte Antibiotika nehmen müssen. Also 2 unterschiedliche Formen von Antibiotika, weil diese naturkundlichen Mittel natürlich überhaupt nicht mehr ausgereicht haben. Und heute stehen wir vor der Dramatik, dass viele Antibiotika nicht mehr wirken, weil so damit rumgepanscht wird und die bei viralen Erkrankungen auch gegeben wird. Dabei sind das nur bakterielle oder nicht lange genug gegeben werden, weil man sagt, ach, die großen Dosen will ich ja gar nicht, ich nehme mal nur eine Tablette.
Man bricht dann zu früh damit ab.
Ja, weil viele hören zu früh auf. Mhm. Wenn verordnet, muss man sie wirklich so nehmen, wie sie rezeptiert sind. Man muss auch das wirklich die Zeiten einhalten, alle 8 Stunden beispielsweise, damit keine Resistenzen entstehen.
Nicht schludern beim Antibiotikum.
Nein, und der Pharmaindustrie muss man sagen, ihr müsst forschen, auch wenn das jetzt Milliarden kostet. Wir brauchen neue Antibiotika. Sonst sehen wir relativ bald alt aus.
Wollen wir noch mal kurz 2 Sachen durchgehen? Das Kneipen, was ich eben angesprochen habe, auch ein gehört eigentlich auch mit zur Medizingeschichte, kann man schon fast sagen. Ne?
Ja, das Kneipen gehört dazu, also die ganzen Wasser.
Kann ich das auch zu Hause machen in meiner Badewanne?
Oder ist kalt abduschen ist ja so ein Teil. Also nach einem warmen Bad, nach einem warmen Dusche, heißen Dusche, richtig kalt abduschen, ist eine kneipsche Anwendung, um den Kreislauf zu trainieren.
Von oben an oder von unten nach oben?
Unterschiedlich, wie man es gerne hat.
Oder?
Also ich mache es gerne von oben nach unten. Kneipp geht gerne von unten nach oben. Also wichtig ist erstmal das Prinzip an sich. Das Moor kommt aus Europa. Mein Urgroßvater, ich bin der 6. Generation Arzt, der hat in Habsal in Estland hat er die Heilwirkung des Schlammes entdeckt, des Schlammes aus der Ostsee. Und hat er bei den Fischern abgeguckt und hat damit ganz viele Rücken- und Gelenksleidenden Menschen geholfen. Nur das Moor an sich. Also deswegen rate ich jeden, also Moorwickel zu machen oder in eine Mooranstalt zu gehen, irgendwo in den Kuranstalten, in den Bäderorten dieses Landes in Deutschland oder außerhalb des Landes. Es ist fantastisch, so eine Moorpackung auf den Rücken zu legen, wenn man einfach verspannt ist. Ich schlafe da immer bei ein.
Ich merke das schon,
lege.
Ihre Augen schließen sich hier gerade. Man kann auch Karolinsiel, Harlingersiel fahren und Schuhe ausziehen und durchs Schlick laufen, das ist, glaube ich, hat das eine ähnliche Wirkung?
Ja, es hat eine ähnliche Wirkung von unten. Wattwanderung, da kriegt man den Sauerstoff dazu. Oh, ich gehe immer nach Bad Driburg und lege mich da in die Mocke rein. Wunderbar.
Ab in die Mocke mit Professor Dietrich Grönemeyer heute am Sonntag. Schön, dass Sie da sind. Es kommt mir ein bisschen vor wie eine persönliche Sprechstunde, aber es ist toll, dass so viele HR3-Hörer uns heute begleiten beim HR3-Sonntagstalk. Gleich mehr mit Ihnen.
Ja gut, da treffen wir uns in Bad Driburg im Moor.
Genau. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und freue mich, dass mir Professor Dietrich Grünemeyer gegenüber sitzt. Und wir wollen ein bisschen, nachdem wir in Europa waren und nochmal kurz geguckt haben auf unterschiedliche Hausmittel, nochmal über den europäischen Tellerrand hinausschauen, Richtung Asien. Da kommen ja viele Impulse her, die wir auch heute schon ansatzweise, wie Sie es gesagt haben, in unserer Medizin nutzen. TCM, traditionelle chinesische Medizin, chinesische Heilkunst, Ayurveda, Heilkräutertherapie. Vieles kommt, auch viele Massagetechniken kommen aus Asien. Jo. Eine Region, wo wir doch sehr viel genauer hinschauen sollten, wenn wir über Medizin reden.
Ja, wir genauer nach Indien gucken. Also auch wir haben Ayurveda, aber nur in den Hotels, eigentlich mit irgendwelchen Massageanwendungen, aber nicht so richtig. Ja, diese klassische Ayurveda ist ja, besteht ja aus drei Teilen, aus der Ernährung, also eine ja, vegetarisch orientierten Kost, die sicherlich auch Low Carb ist, wenn man das jetzt übersetzt in unsere Zeit, aus der Bewegung, dort eben ganz stark aus dem Yoga-Elementen und dann aus der Selbstverantwortung, dem Wohlbefinden und dem Ruhefinden, was man eben in der Meditation auch hat oder eben auch in so Stoffwechselumstellungsaktivitäten wie der Panchakarma-Kur. Und wenn man sich darauf einlässt, dann ist man auf einmal in einer anderen Welt. Und da würde ich eigentlich empfehlen, und das zeigt ja diese Bewusstheit dem Yoga gegenüber, dem ja immer mehr Menschen folgen, wie sehr wir danach suchen, einen anderen Weg zu
finden. Ein Reinigungsprozess ist es ja eigentlich, wenn man richtig anfängt mit einer Ayurveda-Kur. Das weiß ich auf jeden Fall immer von Freundinnen, die das machen. Die sagen immer hinterher, ich bin ein ganz neuer Mensch. Also weil man wirklich Giftstoffe rauslässt, auch vom Ernährungstyp her, vielleicht ein bisschen besser einschätzen kann, was bin ich für ein Typ.
Aber auch mental. Also man hat eben auch im Kopf, auch emotional wird man verändert. Insofern, dass man mehr Ruhe findet, dass man fröhlicher wird, dass man entspannter ist.
Akupunktur haben Sie kennengelernt in den, darf man sagen, 80ern, ne? Sri Lanka?
Ja, ich habe das sehr früh kennengelernt. Ich habe sehr früh auch Akupunkturschulungen gemacht, habe eine eigene Akupunkturambulanz gehabt lange Zeit und bin in dieser Zeit, als ich auch schon im Studium andere mit ausgebildet habe, bin ich auf der Suche nach diesem Prinzip von Yin und Yang gewesen. Was ist das denn eigentlich? Und da gab es eine fantastische chinesische Ärztin, die in Sri Lanka praktiziert hat. Die habe ich aufgesucht. Und von der habe ich begriffen, wie wichtig unser vegetatives Nervensystem ist. Nämlich der Sympathikus, der das Herz beispielsweise zum Rasen bringt. Oder der Parasympathikus, der es beruhigt. Das ist nichts anderes als die Prinzipien von Yin und Yang, jetzt mal übersetzt.
Und nicht nur als Kette am Hals, sondern tatsächlich gelebt. Das ist ja etwas, was Sie verinnerlicht haben. Ja. Warum war Akupunktur, Professor Grünemeyer, für Sie so ein Augenöffner? Denn Sie haben ja viele auf diese Reise mitgenommen. Sie waren jemand, der das ganz früh auch propagiert hat.
Also es haben zwei Sachen mich fasziniert. Das erste war, dass ich gesehen habe, wie Menschen, die teilgelähmt waren, beispielsweise oder auch sogar Kinder, die längere Zeit an einer Muskelverkrampfung litten oder auch nicht gehen konnten wegen einer Lähmung, wie die auf einmal wieder angefangen haben, ihren Fuß zu fühlen und auch Bewegungen wieder zu machen. Und habe eine glückliche Mutter da erlebt, die weinend da stand und sagt, das kann nicht wahr sein. Ich habe es dann später ja selbst auch probiert, erst in meiner eigenen Akupunkturambulanz, dass ich Menschen, die eben eine Spastik hatten, aufgrund von verkrampften Zuständen, von Nervenstörungen eben auch zu behandeln und diese Spastik zu nehmen. Ich habe es erlebt, dass...
Was ja häufig stigmatisch sein kann in der Öffentlichkeit, wenn man mit dem Mundwinkel zuckt oder die Augenlider blinzeln oder...
Ja, oder man hat einen leichten Schlaganfall gehabt, ne, und der Mund hängt und man kann da sehr gut mit Akupunktur auch helfen. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, wenn die doch schon solche Wirkungen haben, einfach um Muskeln zu entspannen, auch am Rücken, dann versuche ich das so mal mit unseren Nadeln. Und so ist eigentlich die Mikrotherapie entstanden, dass ich gesagt habe, oh, da gucke ich jetzt in den Körper rein mit dem Computertomographen, sehe die Spitze der Nadel in der Muskulatur, dann kann ich da auch injizieren. So injiziere ich heute bei bandscheibenbedingten Schmerzen an den Nerven Medikamente oder bringe die Bandscheibe zum Schrumpfen oder gehe mit dem Laser mit dem 0,1 mm oder 0,4 mm dünnen Faser in die Bandscheibe rein, trage unter Computertomographie oder Kernspintomographie die Bandscheibe ab oder veröde Tumoren, indem man die auch erhitzt. Das sehe ich aber alles heute in der sogenannten Mikrotherapie, die ich entwickelt habe. Und das kommt von mir auch aus der Akupunktur, weil ich so neugierig war und zu gucken wollte, wo liegen denn diese
Sie sind eine lange, lange Reise gegangen, einen langen, langen Weg, das muss man ja mal sagen. Absolut. Sie sind kein Sprintläufer, sondern das ist ein echter Marathon. Ja. Es gab Widerstände, es gab Zweifler, es gab Leute, die auch gesagt haben, was machen Sie da? Ich sage das jetzt ein bisschen flapsig und trotzdem haben Sie an vieles geglaubt, wo es auch oft einen anderen Blickwinkel gab. Sie müssen mir gleich noch erklären, was mit der koreanischen amerikanischen Krankenschwester war, die ihnen gezeigt hat, wie man schmerzfrei Spritzen setzt. Ganz viele in der Redaktion haben vorher gesagt, du musst ihn fragen, warum tut es bei meinem Arzt immer so weh, wenn er mir eine Spritze setzt? Kann er uns darauf eine Antwort geben? Und die liegt vielleicht in der koreanischen Krankenschwester, okay?
Ja, könnte gut sein, ja.
Könnte gut sein. Ja. Gleich hier im HR3 Sonntagstalk. Professor Dietrich Grünemeyer ist heute mein Gast am Sonntag, ist kurz vorm Lachkrampf. Ich weiß jetzt nicht warum, aber ich nehme es jetzt mal nicht persönlich. Glückliche Gäste machen auch mich glücklich. Professor für Radiologie und Mikrotherapie an der Uni Witten-Herdecke. Ist das noch aktuell alles, was ich hier vorlese, oder lachen
Professor.
Sie darüber?
Emeritiert, aber ja. Ich meine, der Stuhl hat jetzt jemand anders übernommen, ja.
Seit Jahrzehnten auf jeden Fall interessieren Sie sich für Wissen, was lange schon auf der Welt medizinisches Wissen vorhanden ist, haben es jetzt in ein Buch getragen. Es heißt Weltmedizin auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Heilkunst. Was macht für Sie eigentlich einen guten Arzt aus?
Dass er zuhören kann, dass er meine Sprache spricht, dass er mir gut erklärt, was er macht, wie er es macht und warum er es macht und mich auch trösten kann. Vorausgesetzt natürlich immer, dass er alles, was er tut, auch wirklich versteht und da ein Profi ist. Aber das setze ich voraus. Aber der gute Arzt ist eigentlich der, der eben darüber hinaus wirkt und der versteht, dass ich nicht nur aus dem Körper bestehe, sondern vor allen Dingen, dass ich ein denkender und fühlender Mensch bin, den ich mit einbeziehen muss und der vielleicht an anderer Stelle viel mehr Wissen hat in seinem Gebiet als eben der Arzt gegenüber. Und dem würde ich ja dann als Experte eines anderen Gebietes ja auch in Ruhe erklären, was ich tue.
Aber das heißt ja auch im Zweifelfall zu sagen, hier stoße ich an meine Grenzen, hier kann ich Ihnen vielleicht nicht weiterhelfen, suchen Sie einen Kollegen auf. Und wir haben am Anfang der Sendung auch nochmal gesagt, es stimmt etwas nicht in dieser Lücke zwischen Arzt und Patient, wo eben genau das fehlt, was Sie ja gerade beschrieben haben, Verständnis, Zeit. Sie schaffen das. Warum schaffen Sie etwas, was andere Kollegen nicht gelingt?
Ich glaube, wir stehen überall unter einem gigantischen Zeitdruck. Also die Ärzte in den diagnostischen Praxen stehen unter einem gigantischen Zeitdruck
in den Kliniken.
Ja, es wird wegrationalisiert, es wird zu wenig Geld zur Verfügung gestellt. Ich meine, ein Hausarzt, der 50 Euro im Quartal bekommt für einen Patienten einmal, der ist froh, wenn er die Patientin oder den Patient auch wirklich nur einmal sieht und nicht zehnmal wegen jedem Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder wegen Durchfallerkrankungen. Da sollte man gerade bei den viralen Erkrankungen doch lieber zu Hause bleiben, anstatt zum Arzt zu gehen, weil man
und
sonst
alle
ja wieder
im Wartezimmer
genau, auch
noch
mit ansteckt. So, da fehlt die Zeit. Im Krankenhaus werden die guten Krankenschwestern, die einen wunderbaren Beruf machen, und die Krankenpfleger, ja, die nie gelobt werden, die fantastisch sind, die wir alle brauchen, damit wir auch einigermaßen gesund wieder aus dem Krankenhaus rauskommen, die werden wegrationalisiert und es werden durch Praktikantinnen oder Nicht-Ausgebildete ersetzt. Das ist die Gesamtsituation im Gesundheitswesen. Und dann wird noch von uns gefordert, dass wir ökonomisch sein müssen, weil es muss ja alles kostenmäßig funktionieren. Das heißt also, jedes zusätzliche Gespräch, jede zusätzliche Maßnahme ist schon wieder eine, die zu teuer ist. Und darunter leidet unser System, auch wenn alle noch so sehr gerne es anders machen wollten. Aber, jetzt komme ich drauf zum Aber, nett zu sein zum Patienten, offen zu sein, man verliebt sich auch in einer Sekunde oder kann sich in einer Sekunde verlieben, also dieses ich bin für dich da. Herz zu Herz, Seele zu Seele. Das kann man auch in Extremsituationen. Dann aber auch für sich eintreten und sagen, diese Medizin in dieser Art und Weise machen wir nicht mehr mit. Mhm. So, die Patienten fordern das schon seit langer Zeit.
Also
die Patienten
ist der
kommen
Patient
aber
manchmal weiter,
viel schon weiter
als die medizinische.
Ja. Und die Patientin oder Patient geht dann zu Dr. Google, holt sich tausende von Informationen, ist völlig verwirrt, entscheidet sich nochmal für das, was ihr am logischsten ist, weil es vielleicht am einfachsten oder am nicht schädlichsten klingt und macht gerade genau das Falsche. Und wir stehen nicht da. Und wir merken gar nicht, dass die Patientin, der Patient auf der Suche ist und nehmen uns nicht die Zeit und fordern sie nicht ein.
Mögen Sie das denn, wenn zu Ihnen eine Patient kommt und sagt, ich habe gegoogelt, Professor Grünemeyer, das sind meine Aspekte, wie sehen Sie das? Mögen Sie den googelnden Patienten oder stellen sich Ihnen da Ihre Haare auf?
Nein, ich mag ihn, wenn er mich fragt. Wenn er sich selbst entscheidet, sage ich, gefährlich, höchste Gefahr. Und wenn du dann noch nicht dem Arzt, der dich behandeln soll, sagst, was du jetzt eigentlich für Pillen nimmst und naturkundliche Sachen machst
ach,
oder Mineralien,
auch, ja.
Ja, dann bist du auf dem Holzweg als Therapeut, weil möglicherweise das an
ist ja
Kalium,
mit,
an
das
Magnesium,
ist ja nicht mit offenem
an Vitamin C oder was auch immer oder an irgendwelchen Johanniskraut-Kapseln, die ja noch auf die Psyche einwirken, sind wir verloren, weil ja möglicherweise meine Therapie, die ich anwende, viel zu stark wirkt oder zu wenig wirkt. Da ist natürlich der Naturheilkunde, also die andere Disziplin, der Heilpraktiker beispielsweise, gefragt. Da sage ich aber, da müssen wir eigentlich viel enger zusammenarbeiten, weil da auch sich zwei Lager gegenüberstehen.
Aber als Patient bin ich doch jetzt eher in der Situation, ich spreche mit Ihnen und bekomme eine Meinung. Sie zeigen mir vielleicht beide, aber wenn ich bei einem eher schulmedizinisch orientierten Mediziner bin, bekomme ich ja nur eine Meinung. Sollte ich mir dann als Patient nochmal eine zweite Meinung einholen?
Zweite Meinung ist immer wichtig und für mich eigentlich wesentlich der Arzt oder die Ärztin des Vertrauens. Eigentlich sollte es die Hausärztin, der Hausarzt sein. Das wäre super, weil der kennt in der Regel den Patienten schon über lange Zeit.
Also nicht auch häufig wechseln den Arzt, damit man immer wieder eine neue Geschichte erzählt, sondern bei einem bleibt.
Der wirklich mir verständnisvoll mir erklärt, was ich habe und der mich kennt, der weiß, dir geht es heute schlecht, der Haussegen hängt schief oder der bahnt sich einen Tumor an oder ist ein Arbeitsplatzverlust im Raume. Das weiß der Hausarzt besser. Und wenn es nicht der Hausarzt ist, dann kann es ja auch die Gynäkologin, die Ärztin des Vertrauens sein, das kann auch der Orthopäde sein, das kann ein Chefarzt, das kann ein Oberarzt sein. Nur einen braucht man als Co-Piloten in diesem System. Und den muss man sich suchen und das sollte man auch.
Ich kann mir vorstellen, dass viele HR3-Hörer jetzt denken, Mann, ein Gespräch, wie es mir seelisch geht, habe ich vielleicht schon seit Jahren nicht mehr mit meinem Arzt geführt. Dann wäre man ja schon sehr, sehr weit über dieses enge Zeitfenster, 5 Minuten für die physische Untersuchung, 3 Minuten vielleicht fürs Gespräch und worum geht es ganz konkret hinaus. Ne? Das hieß ja wieder, wir haben ein größeres Zeitfenster. Sie müssen gleich, lieber Professor Grönemeyer, noch unser Entweder-Oder bestehen. Keine Angst kriegen, bleiben Sie einfach sitzen.
Okay,
Flucht,
dann bleibe ich doch.
Fluchtinstinkte hier.
Flucht ausgeschlossen.
Ja, Tür ist abgeriegelt. Oh. Unser Gast heute, Professor Dr. Dietrich Grönemeyer, ist ein Mann, der früh aufgrund schon der eigenen kränklichen Kindheitserfahrung gesagt hat, vielleicht kann man das doch ein bisschen anders machen. Umgesetzt haben Sie das dann Anfang 20, Medizin studiert, ein Leben lang über den Tellerrand geschaut und mit diesem geballten Wissen sind Sie hier Sonntagmorgen bei uns jetzt im hr3-Sonntagstalk gelandet. Nachhören kann man unser Gespräch natürlich auf unserem Podcast bei hr3.de nach dieser Sendung. Wir haben vorhin nochmal die koreanische Krankenschwester angesprochen, die Ihnen beigebracht hat, wie man Spritzen schmerzfrei setzt. Wie macht man das? Weil viele Kollegen sagen, mein Arzt kriegt das nicht hin.
Ja, als sie mir eine Impfung gegeben hat ins Gesäß, wusste ich, es geht auch anders. Ich habe absolut nichts gespürt, weil diese Frau hat mich irgendwie durch ihre Art dermaßen gefangen genommen, Vertrauen mir gegeben, sodass ich eigentlich mich entspannter hingelegt habe. Ich glaube, die Entspannung ist entscheidend. Das ist auch in der Mikrotherapie entscheidend. Wenn die Leute zu uns kommen, ist das was anderes, als wenn sie auch woanders
manchmal
behandelt.
Also man muss kein muskelfreies Gesäß haben. Selbst wenn man ein durchtrainierter Topsportler ist mit einem starken Gesäßmuskel, kann man auch entspannte Spritzen setzen.
Ja, weil es geht ums Vertrauen. Eine vertrauensvolle Umgebung schaffen, Ruhe, sich Zeit nehmen und dann vielleicht noch ein bisschen ablenken.
Okay.
Es geht.
Gut. Das läuft natürlich dann ganz gut übers Gespräch. Jetzt haben wir kaum über Prävention gesprochen. Ich weiß, das ist Ihnen noch wichtig. Warum?
Vorsorgen ist besser und auch billiger als heilen. Die alten Chinesen haben angeblich ja die Ärzte bezahlt, wenn sie Krankheiten verhindert haben und nicht bezahlt, wenn sie behandeln mussten. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Prinzip. Und das andere Prinzip, was wir auch im Ayurveda finden, was wir in der chinesischen Medizin finden, was wir auch bei den Indianern finden, ist eben dieses Vorsorgende, das Salutogenetische, also nimm den einzelnen Menschen und guck, wer er ist und wie er sich bewegt, wie er sich verhält und helfe ihm aufgrund seiner Kondition, seiner gesamten Situation eigentlich gesund zu bleiben.
Genau, und dabei beamt jetzt bei mir im Hinterkopf nochmal die kleine Lampe auf und sagt, das klingt so schön, aber dafür brauchen wir Zeit. Wie schaffen wir mehr Zeit?
Geld ins System gehört dazu. Das heißt, das Gespräch ganz anders bezahlen als bisher. Das kann man, jetzt würden alle stöhnen, die ganzen Ökonomen sagen, Mensch, jetzt will der Grönemeyer noch mehr Geld. Nein, es wird so viel Unsinniges gemacht.
Die gestöhnten Mails schicke ich Ihnen weiter.
Wir sind Weltmeister im Herzkatheterisieren, nur wissen wir auch, dass ein Herz das Schmerz manchmal und nicht selten gar keinen Katheter braucht. Und dass es heute Methoden gibt, die ich auch mit eingeführt habe in der Welt, dass man ultraschnelle Computertomographen hat, da kann ich 0,2 Sekunden die gesamten Herzkranzgefäße außerhalb des Krankenhauses darstellen und die Fettauflagerung sehen, die Einengung sehen. Wir können die Bypässe kontrollieren. Wir können alles machen ohne Katheter. Die Operation im Herzkranzgefäß. Dafür brauchen wir die Linksherzkatheter, aber nicht mehr zur Diagnostik in dieser Form. Und da kann man Milliarden nehmen und die woanders hin tun.
In den Faktor Zeit dann letztendlich
Zeit, Naturheilkunde, was man auch noch für richtig empfindet, von leicht nach schwer.
So, jetzt gilt es, sich festzuhalten und sich anzuschnallen. Entweder oder. Fiebersaft oder Wadenwickeln?
Wadenwickel.
Yoga oder Tai Chi?
Das eine oder das andere ausprobieren. Ich bin zurzeit mehr bei Yoga angekommen.
Welche Form?
Das ganz normale, Hatha. Klassische Hatha-Yoga.
Kurkuma oder Kardamom? Weil Sie sprechen auch über Gewürze in Weltmedizin. Das fand ich ganz spannend, auch das Kapitel.
Gemeinsam, weil Kurkuma und Kardamom sind hoch antientzündliche Gewürze, die wunderbar schmecken und dem Curry beispielsweise als Kardamom die Farbe gibt. Deswegen ruhig mal auch eine Currywurst essen mit Genuss. Das tue ich schon. Mir wäre aber lieber, es würde gar kein Tier da drin, sondern endlich würde es eine Currywurst geben, die pflanzlich ist. Und dann wäre.
Wo, wenn nicht im Ruhrgebiet?
Ja, das müssen wir jetzt erfinden.
Wenn Sie sich eine Krankheit aussuchen könnten, Mittelohrentzündung oder Tennisarm?
Dann lieber den Tennisarm.
Obwohl, fürs Operieren stelle ich mir das auch schwer vor. Schwarzwaldklinik nochmal die alten Folgen gucken oder doch lieber Grey's Anatomy? Gucken Sie eigentlich
Arztserien? Ich bin kein Fernseher und ich kann weder das eine noch andere beurteilen, weil ich es nie gesehen habe, aber es soll der Zuschauer entscheiden.
Ja. Lieber die neue Single hören Ihres Bruders Herbert Grönemeyer oder ein klassisches Konzert besuchen?
Mein Bruder, ich bin Fan meines Bruders und natürlich, mein Bruder.
Wenn das erste Konzert der neuen Tour gegeben wird, dann sind Sie dabei?
Da.
Sind Sie ein Glücksbringer?
Ich bin kein Glücksbringer. Wir motivieren uns wechselseitig.
Lieber eine Stunde beim Osteopathen oder 30 Minuten beim Zahnarzt?
Ha, welche Frage. Natürlich beim Osteopathen.
Lomi-Lomi-Massage oder klassische Physiotherapie?
Lomi-Lomi.
Immer, ne? Lomi-Lomi,
ja,
ist schön.
Ich habe janische Musik dazu.
Ja,
und dann
ich danke für Ihren Besuch. Sie waren auf jeden Fall mein Glücksbringer an diesem Sonntagmorgen. Wir haben beide vor einigen Jahren mal zusammen eine ARD-Sendung moderiert. Es war richtig schön, Sie heute zu sehen. Und ich wünsche Ihnen einen ganz tollen Sonntag-Podcast. Der Sendung gibt es wie immer etwas später. Ich sage tschüss, Bärbel Schäfer.
Ja, tschüss. Ich würde die Fernsehsendung gerne wieder aufnehmen lassen. Wünsche Ihnen aber auch bis dahin alles Gute.
Schwester Bärbel und Dr. Grönemeyer sagen, man tschüss bis zur nächsten medizinischen Runde. Ciao, schönen Ciao. Sonntag noch. Bleiben Sie gesund.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.